auch die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und wir waren jetzt leider länger nicht für euch da. Da hat uns eine böse, ganz schlimme Männergrippe, die mich befallen hatte, außer Gefecht gesetzt. Aber jetzt sind wir wieder da und wir haben natürlich einiges zu besprechen, weil wir jetzt so lange nichts besprochen haben. Und ich bin total froh, dass der Thomas mal wieder dabei ist. Grüß dich, Thomas.
Ja, hallo an alle.
Und wie immer an meiner Seite, danke, lieber Stefan, hallo.
Grüß euch.
Ja, beim FCA schaut's gar nicht so schlecht aus, aber nicht mehr ganz so gut wie letzte Woche, weil am letzten Wochenende wurde dann doch mal wieder verloren. Das werden wir jetzt mal aufarbeiten und ja, vielleicht gibt's so einige Themen, die wir auch im Kader mal ansprechen müssen. Wir haben ja ein paar neue Spieler, mindestens einen. Und ja, schauen wir mal, wo es uns so hinführt. Bleibt's dran, bis gleich.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Hier ist Auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ja, wir sprechen über den FCA und wir haben schon so lange nicht mehr drüber gesprochen, dass wir jetzt erstmal da anfangen, wo wir damals aufgehört haben, nämlich bei Wolfsburg. Der FCA hat in Wolfsburg gespielt und gewonnen. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber wenn ich in meine Erinnerung krame, erinnere ich mich erstmal an eine riesige Verwirrung, als ich die Aufstellung gesehen habe. Stefan, ging es dir ähnlich wie mir oder hast du gesagt, super, der Baum, der hat jetzt einfach mal durchgemischt und lässt einfach mal neue Jungs auf den Platz?
Ja, das war natürlich schon vorher schon die großen Fragezeichen, weil so viele erkrankt waren, also Paul Verhaag und Schmid und Chor war eigentlich auch angekündigt, dass er krank ist. Chor war dann auf einmal doch in der Aufstellung und also Daniel Bayer dann auch Achillessehnenprobleme irgendwie oder Achillesferse-Probleme. Mhm. Und glaube ich noch einer gesperrt. Ja, genau, glaube ich, den Staphylidis und war auf jeden Fall dann schon spannend, was er dann spielen lässt. Und dann auf einmal Framberger zu lesen, war natürlich eine große Überraschung und über die wir uns, glaube ich, aber alle gefreut haben irgendwie, vor allem nachdem wir ihn dann spielen gesehen haben.
Ja, am Ende kann man immer sagen, alles richtig gemacht, aber ich habe mir echt gedacht, ach du Scheiße, wie soll das gut ausgehen? Und vor allem hatten wir ja nach 4 Minuten schon das erste Gegentor drin, was dann idealerweise natürlich auch noch ein Abseits war, aber macht ja auch nichts, hat trotzdem gezählt und also für mich war das Spiel eigentlich dann schon wieder rum. Thomas, hast du es ähnlich gesehen oder hast du gesagt, ja Quatsch hier, der Framberger, der macht es?
Zuerst habe ich mal natürlich gedacht, oh, neue Aufstellung, neue Spieler. Ja, er probiert mal was Neues aus, aber dann, ja, das macht doch jeder andere Bundesliga-Verein auch. Schau doch mal bei Dortmund oder so, da kommt auch auf der Wundertüte mal wieder ein Spieler raus, der dann auch zu überzeugen weiß. Und warum sollte es auch nicht bei uns funktionieren? Ich meine, Baum hat ja monatelang zuvor jeden Spieler öfter als nur einmal gesehen und weiß, auf was er zählt und auf wen er sich verlassen kann. Und ein sehr guter Framberger ist bestimmt genauso gut wie ein weniger gut aufgelegter Verhaag.
Er war ja richtig gut drauf dann. Also war ja, also wir haben ja dann 1-2 gewonnen und war irgendwie an beiden FCA-Treffern beteiligt. Oder?
Ja, das ist richtig.
Also beim 1-1, dem kuriosen 1-1 war er, glaube ich, nicht so stark beteiligt. Da ging es ja dann eher da.
Ah ja, stimmt. Nee, da hat der Wolfsburger mitgeholfen, das stimmt.
Genau, da haben sie Pressing dann gespielt auf Gustavo und Gustavo bolzt den Ball Richtung Benaglio. Den Benaglio kann nicht richtig festhalten. Und dann hat Halil Altintop seine Slapstick-Einlage.
Das war gigantisch. Doppelpass mit der Querlatte. War richtig geil. Also wer es nicht mehr weiß, einfach nochmal in der Wiederholung anschauen. Ist sehr genussvoll, weil ich habe mir noch gedacht, es kann nicht sein, dass er den jetzt nicht reinmacht, aber zack, kam er zurück und dann war er drin.
Ich glaube ja, wenn du in dem Moment anfängst zu überlegen, wo köpfe ich das Ding hin, dann köpfst du ihn drüber oder vorbei.
Ja. Aber Altinov hat offensichtlich nicht zu viel nachgedacht und nur angefangen nachzudenken und dann ging er nur so ein bisschen an die Querlatte und dann konnte er wieder aufhören mit dem Denken. War echt super. Also herzlichen Dank, Gustavo hat den Ball zurück zu Benaglio gespielt, also großartig.
Ja, ist richtig.
Gefällt mir. Kann er gern öfter machen. Entschuldigung, ganz schön fies. Nee, aber danach lief's ja. Also danach haben sie ja, genau, das 2:1 kam, hat der Framberger vorbereitet. Ne?
Genau. Und Dominik Kohr mit seinem zweiten Bundesligator hat jetzt mehr Tore als Marvin Hitz.
Ja, aber
und
nicht lange.
Beide Tore gegen Wolfsburg.
Ja. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Marvin Hitz bald aufholen wird, aber da kommen wir ja später dazu. Genau. Ja, ansonsten, was müssen wir noch über das Spiel sagen? Also oft außer, dass es natürlich großartig ausgegangen ist für uns, was ich irgendwie nicht mehr erwartet habe, denn nach dem Anfang und nach der Aufstellung, aber...
Der Framberger ist ja strukturell. Nicht nur, dass er das Jugendspieler ist, sondern dass er gebürtiger Augsburger ist. Also erster gebürtiger Augsburger mit im Augsburger Trikot in einem Bundesligaspiel und erster gebürtiger Augsburger seit langem mit Torbeteiligung und überhaupt Startelf. Der letzte, ich glaube, vielleicht dann noch Stefan Hein, der überhaupt Startelf gespielt hat aus der Jugend und davor dann Robert Strauß. Also
es ist schon ziemlich lange.
Es ist wohl nicht viel mit der Jugend Jugendspielern Chancen gegeben in der Vergangenheit und das ist jetzt dann schon ein großer Umbruch, wo wir dann im übernächsten Spiel dann auch noch drauf zu sprechen kommen.
Ja. Definitiv. Ja, Thomas, was bleibt dir noch in Erinnerung an das Spiel?
Ich bin momentan, das ist schon wieder so lange her und dazwischen waren so viele verschiedenste neue Eindrücke. Ich, ganz ehrlich, ich muss ein bisschen passen. Also
ist nicht so schlimm. Ich habe mir auch direkt nach dem Spiel Notizen gemacht.
Ich habe sogar noch eine. Das ist bestimmt unter deinen Notizen, weil eine Elfmeter jetzt noch geben müssen.
Ja, natürlich habe ich das drin. Natürlich habe ich es drin. Ja. Aber gab's aber nicht. Alles gut. Ja. Das erste Tor hätte ja auch nicht zählen dürfen, war ja abseits.
Also hat sie ausgeglichen.
Ja, und vor allem hier, der Tap hat auch noch dem Dominik Kohr ganz fies ins Gesicht gelangt und keine Karte gesehen. Also da waren einige Aufreger in dem Spiel. Also da wollen wir jetzt nicht drüber reden, dass wir jetzt wegen einem nicht gegebenen Elfmeter gewonnen haben. Also nix. Da sie nichts drauf. Beschwerden könnt ihr dann an mich richten, liebe Wolfsburger. Aber ich glaube, die haben leider gerade andere Sorgen. Oder eventuell, ja.
Für die ist das Spiel auch schon wieder vorbei.
Ja. Gut. Dann ist es für uns auch vorbei. Was mich aber enttäuscht hat beim nächsten Spiel gegen Werder, das Heimspiel, dass Framberger nur auf der Bank saß. Aber da haben wir im Vorgespräch, hat der Thomas schon erklärt, warum das natürlich gar nicht anders geht. Erklär es nochmal unseren werten Zuhörern, bitte.
Also ich vermute ja nur, dass man den Captain einfach nicht auf die Bank setzt. Und Verhaag hat natürlich wahnsinnig viel Erfahrung. Er weiß, er kann das Spiel gut lesen, er weiß, wo er sich hinzustellen hat. Er ist natürlich jetzt nicht derjenige, der rauf und runter rennt und die gefährlichsten Flanken schießt, aber vielleicht hat der Trainer entschlossen, dass das jetzt auch nicht das Wichtigste ist, sondern mit seiner Erfahrung sollte eben dazu beitragen, dass wir von hinten raus gut rausspielen und vor allem gut stehen. Und schauen wir halt einfach mal, wie das mit Verhaag weitergeht und vor allem, ob sich Framberger in den Trainings wirklich anbietet oder ob es nur eine Eintagsfliege war.
Ja, Stefan, was meinst du?
Also jetzt gegen Bremen war es jetzt noch nicht so deutlich, aber jetzt gegen Mainz war es dann schon so, dass der Paul oder viele Probleme hatte. Allgemein ist die Saison nicht so top. Da zeigt jetzt die Kurve schon ein bisschen nach unten. Allgemein, das, was er davor immer wieder geleistet hat, war dann schon eine Stufe drüber. muss man abwarten. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann im Sommer einen Generationenwechsel auf der Position gibt. Aber bis dahin, denke ich, hat Paul noch ein bisschen die Nase vorn.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Also sehe ich genauso. Diese Saison wird er noch der Stammverteidiger hinten sein, hinten rechts. Aber dann in der nächsten Saison wird entweder von außen nochmal jemand kommen, der den Kader verstärkt, oder eben dann jemand aus der Jugend die Position dort einnehmen. Aber Paul hat ja schon in dem einen oder anderen Interview anklingen lassen, dass auch seine Karriere irgendwann mal zu Ende geht. Aber wir wissen natürlich alle nicht wann, aber ich hoffe, sie geht beim FC Augsburg eines Tages zu Ende.
Naja, ist ja jetzt nicht mehr in dem Alter, dass er noch großartig irgendwo anders hinwechseln muss, um seine Karriere zu beenden, oder? Also ich meine, der ist ja 83 geboren, also 35, 34, ja.
Ich denke nicht, dass er in Augsburg bleiben wird. Dazu ist er, glaube ich, zu sehr heimatverbunden. Das bekommt man ja immer wieder mit, dass er oft auch dann über die Grenze hinüberfährt in die Niederlande. Aber so ein Spieler wie Paul Verhaag würde ich mir wünschen, wenn man solche Spieler im Verein auch behalten könnte. Nur wie gesagt, ich glaube, dass es beim Paul sehr schwer wird, ihn zu halten und dort irgendwo im Nachwuchsbereich zu etablieren. Weil er hat einfach einen wahnsinnigen Vorbildscharakter. Seit er beim FCA ist, gibt immer alles und wie gesagt, als Captain absolute Persönlichkeit.
Ja, aber der Trend bei den Kapitänen geht ja dahin, erstmal nicht ein Amt im Verein zu übernehmen.
Also.
Oder? Also zumindest Philipp Lahn macht das ja jetzt. Ist ja das Thema zurzeit.
Weißt du, Christel, wir kriegen ja nicht immer alles mit, was in den Medien geschrieben ist. Ist ja nur immer die Hälfte von dem, was da tatsächlich stimmt. Und Hoeneß oder Rummenigge hat doch ganz klar gesagt, in dem Vorstand vom FC Bayern, da sitzen wirklich Wirtschaftsgrößen aus den DAX-Konzernen. Und dann kommt dann der kleine Philipp mit seinen 33 und möchte da mitreden.
Du, der mir ist völlig egal, was der Philipp Lahm nach seiner Karriere macht. Ich sag nur, man kann es Paul Verhaag nicht verdenken, wenn er vielleicht nicht unbedingt sofort beim FCA weitermacht. Aber müssen wir einfach abwarten, denke ich, was er dann tatsächlich macht. Und ich wünsche Philipp Lahm natürlich nach seiner Karriere auch nur das Beste. Egal, wo er das dann macht. Nicht, dass mir hier was nachgesagt wird. Ich habe den Herrn Lahm immer sehr geschätzt, wenn er nicht gegen uns gespielt hat.
Nee, ist doch ähnlich, also wirklich auch ein Captain, auf den man trotz seiner geringen Größe aufsehen kann.
Ja, ich habe immer darauf gewartet, dass Gerd Guardiola ihn endlich mal ins Tor stellt, weil er hat ihn ja sonst überall hingestellt. Aber so weit ist er dann doch nicht gegangen. Aber jetzt bleiben wir lieber beim FCA. Wir sind ja die Zirbelnuss und nicht hier der Allianz Arena Hofier Podcast. Also Verhaag nicht mehr ganz so auf der Höhe. Meinte, der macht vielleicht doch nochmal irgendwie einen
Sprint. Also ich habe ja nach dem 2 Siegen in Folge habe ich ja so mal ein bisschen auf die Tabelle geschielt und geschaut, ja, wir sind ja schon jetzt deutliche 4 Punkte über der Hälfte zu den 40 Punkten und ich denke, wenn wir die frühzeitig erreichen, die 40 Punkte, dann ist auch ein bisschen Zeit für Experimente. Was jetzt zum Beispiel sehr sträflich vernachlässigt wurde unter Weinziel, wenn es dann mal so weit war, dass er dann mal ein paar Jugendspieler dran hat lassen. Und ich denke, bei Unterbaum ist da dann wirklich experimentiert sein.
Das wird mir natürlich sehr gut gefallen, ja.
Ist es nur Baum, der auf die neuen Spieler setzt, oder wird es von oben ein bisschen auch dirigiert?
Also, man muss natürlich sehen, dass das Mission Statement von Klaus Hoffmann war, er hat die Vision, dass irgendwann 3 Spieler aus der Jugend in der Startelf stehen. Und wenn man Schuster raushaut und Baum, der davor eben Jugendkoordinator war, reinholt, ist ein klares Statement, was man vielleicht sich überlegt und dass man ihn dann noch lässt. Ist dann, glaube ich, schon so, dass er zumindest die Rückendeckung von Hoffmann hat. Und wenn die Jugendspieler voll einschlagen, ist es, glaube ich, für Reuter auch nicht auch sehr recht, weil dann kann er sich die paar Millionchen sparen. Wenn du jetzt gesehen hast, wie Framberger gespielt hat, so einen musst du erstmal kaufen. Und Opare war jetzt zum Beispiel auch nicht besser als, oder war eigentlich schlechter als das, was Framberger da gespielt hat.
Aber diese Aussage von Hoffmann gibt's ja schon länger und nicht erst seit dieser Saison. Warum hat das unter Weinzierl nicht geklappt? Hat Weinzierl gesagt, nö, ja, ich mach das, was ich will? Und Baum sagt jetzt, okay, nee, ich zieh das Ding voll mit. Warum hat sich Weinzierl das nicht getraut, hier mal auch zum Ende der Saison einen Spieler zu bringen, mal für 10, 15 Minuten?
Es ist halt aber auch schwierig, wenn dir die Karotte mit der Europa League vor der Nase hängt und du dann sagst, ach nö, jetzt experimentieren wir mal ein bisschen und dann holen wir die Punkte, die wir da jetzt noch brauchen und das irgendwie zu holen nicht. Ich glaube, das ist dann schon auch nachvollziehbar, dass er, wenn es wirklich extrem gut gelaufen ist, nicht gewechselt hat, sondern geguckt hat, was er da noch rausholen kann aus denen, mit denen es gut gelaufen ist, oder? Also das möchte ich mir jetzt nicht vorwerfen.
Naja, aber die Europa-League-Saison war ja jetzt nicht letzte Saison.
Nee, aber dass er dann in der letzten Saison wiederum, da hat man jetzt nicht immer die Situation, dass wir ein sauberes Punktepolster hatten, dass man da experimentieren konnte. Es war jetzt letzte Saison nicht so, dass wir im Spaziergang die Klasse gehalten haben. Da haben wir doch relativ lang noch keinen sicheren Abstand gehabt. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt die Situation, wo du dann sagst, ach, jetzt lass mal die Jugend ran, weil uns kann ja nichts mehr passieren. Deswegen ja, glaube ich eben, was Stefan gesagt hat, das ist vollkommen richtig. Wenn wir die 40 Punkte zusammen haben und dann noch ein paar Spiele hinten raus haben, nach oben geht nichts mehr, nach unten müssen wir auch keine Angst mehr haben, dann fände ich das eine super Situation. Und dann ist, glaube ich, auch ganz Augsburg total dabei.
Wobei Weinzierl schon sehr deutlich gemacht hat, dass er jedenfalls kein so großes Vertrauen hat in die Jugend. Wenn man dann zum Beispiel im Winter dann noch schnell einen Janker holt oder so, statt da einen Jugendspieler ranzuziehen. Also Tim Rieder hätte das vielleicht auch spielen können, Innenverteidiger, hat man dann aber nicht gemacht. Und dann Janker sehr bald wieder verlängert. Also, Mai, ist unter Weinzierl einfach anders gelaufen und Baum hat da jetzt einfach, dadurch, dass er so lange in der Jugend gearbeitet hat, ganz anderen Blick drauf.
Ja, aber diesen vierten oder fünften Innenverteidiger, der, sage ich mal, gut ist, um den Kader zu füllen und um den Trainingsspielchen mitzumachen, das hat ja Tradition. Ich sag da nur Dominik Reinhardt.
Ja, aber der.
Ja gut, der war ja guter rechter Verteidiger.
Ja, aber der ist auch.
In der zweiten Liga.
Den hatte man auch immer verlängert und obwohl er so gut wie nie gespielt hat.
Der ist ja jetzt sogar Co-Trainer. Ja. Spieler-Co-Trainer in der U23.
Ja, es ist doch auch super, solche Leute zu haben, die auch zufrieden sind mit so einer Position, dass sie einspringen, wenn man sie braucht, aber keinen großen Trara machen, wenn sie mal eine halbe Saison nur auf der Bank sitzen und sich das von außen anschauen dürfen oder halt mal nicht einmal im Kader sind. Also solche Leute sind doch Gold wert.
Finde ich auch. Also ich finde jetzt nichts gegen Janker, mein. Er wird kein Hummels sein oder wird es auch nie werden, aber so als fünften Innenverteidiger, der wirklich dann einspringt, wenn man braucht, ich sag nur Liverpool, dann ist doch das okay.
Vor allem bei unseren Verletzungssorgen in der Innenverteidigung, die wir immer wieder hatten.
Ja, aber dann kaufst du jetzt zum Beispiel einen Verletzten, jetzt habe ich schon seinen Namen, Marvin Friedrich. Und das sind halt dann auch so Sachen, also. Und man hat halt bis Baum eigentlich immer darauf geschaut, dass man komplett auffüllt, bis oben hin, mit Spielern, die eventuell nicht die Qualität haben. Und ich denke, jetzt unter Baum wird es nicht mehr so krass sein, weil da im Zweifel eher die Jugendspieler, die den Kader auffüllen werden.
Ja, also ich sperre mich da auch überhaupt nicht. Also nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Ich bin großer Fan. Also nach dem, was ich gesehen habe, und wir hatten ja auch in den letzten Saisons immer mal wieder, dass doch mal ein Jugendspieler kurz zum Einsatz kam, wo er dann doch uns total gut gefallen war. Ich sag nur, Erik Tommy damals hat mein Herz im Sturm erobert. Also es war jetzt nicht so, dass wir gar niemanden gesehen haben aus der zweiten. Ja, aber warten wir mal ab, oder? Was da noch kommt.
Ich denke, da kommt wirklich sehr viel. Und auch Kevin Danso ist ein Spieler, den ich mir mal wünschen würde, dass er mal vielleicht vor 10, 15 Minuten reinkommt, dass ich mal vor großem Publikum präsentieren darf. da gibt es viele. Auch der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, der gestern sein erstes Länderspieltor in der U16, U18, bin mir nicht mehr sicher, geschossen hat. Maurice Malone. Richtig, genau. Also da muss man aufpassen, dass man solche Spieler, die in 17 Spielen 16 Tore schießen, da in der A-Jugend, dass man die nicht verliert.
Ja, klar. Ja, aber ich denke, bei dem ist es noch zu früh, weil der ist, glaube ich, so erst, wenn er U17 spielt, 16, 17. Der Jahrgang 2000 ist er, also ja. Knapp 17. Der hat noch ein Jahr mindestens vor sich, aber dann könnte man ihn schon ranführen mit 18.
Ja, ich denke auch, da kommt schon einiges.
Ja, und ich meine, ihr habt vollkommen recht, es war halt bisher tatsächlich nicht so, dass Augsburg den Ruf hatte, dass aus der Jugend irgendwas hochgekommen ist, aber würde mir jetzt auch nicht schlecht gefallen, wenn wir das mal hinkriegen würden, weil wir sind ja jetzt weg von den ganzen Leihgeschäften, da hatten wir irgendwie ewig wir haben ständig irgendwelche guten Spieler ausgeliehen und mussten die dann wieder hergeben. Jetzt haben wir einen, ja, selber zusammengekauften Kader größtenteils, was auch gut ist, aber es ist natürlich besonders gut, wenn du auch immer mal wieder auf deine eigenen Talente zurückgreifen kannst. Das macht einfach die Basisbreite, auf der du stehen kannst und macht dich, glaube ich, als Verein einfach viel viel breiter und viel, viel, ja, selbstbewusster auch. Also finde ich schon sinnvoll. Ich meine, es ist auch so wahnsinnig viel Geld reingeflossen in das Nachwuchsleistungszentrum. Das wäre schon schön, wenn da mal rauskommt. Oder?
Wobei, jetzt hab ich gerade im Kopf durchgezählt, wir haben 6 Spieler, die ehemalige Leihspieler waren.
Ja, aber gefühlt hatten wir Zeiten, da war der halbe Kader ausgeliehen.
Ja, genau.
Ja.
Ja, wobei ja man auch noch sagen muss, ich habe es gelesen, Manni Schwabel beschwert sich, dass der FCA da so in der Nachwuchsabteilung bei Unterhaching wildert. Wen haben sie denn da beobachtet? Also, das sind alles Spieler, die wir jetzt noch alle gar nicht kennen. Dafür hat jeder Fußballverein seine Scouts, um hier in der U15, 16, 17 eben Talente herauszupicken. Und wenn dann wirklich da mal einer dabei ist und es funktioniert, dann alle Achtung, weil mit 15 jemanden oder das Talent schon dann zu erkennen, dass jemand mit 15 schon so weit ist, dass er vielleicht 3-4 Jahre später dann erste Bundesliga spielt, da gehört auch einiges dazu. Und deswegen. Yeah. Wir müssen denen vertrauen, die das machen und
aber das Haching,
auch vielleicht mal über den Tellerrand hinausschauen.
Dass Haching ein bisschen sensibel ist, wenn es um den FCA geht, das ist ja lange Geschichte. Also.
Ja, und das, also bei der Geschichte gehört noch dazu, dass sich ja Augsburg beschwert hat, dass Bayern bei uns wildert. Und dann ist es natürlich schon blöd, wenn Augsburg bei Haching wildert. Deswegen ist die Kritik zumindest dann berechtigt. Also in dem Sinne, dass man sich nicht beschweren darf, wenn Bayern Leute von uns holt, wenn wir bei Haching auch das Gleiche machen.
Ich stimme dir wieder vollkommen zu. Vielleicht weiß natürlich auch Baum ein bisschen mehr, weil er war ja dort mal Trainer und vielleicht kennt er ja da den einen oder anderen Mittelspieler auch. Das muss man ja auch noch dazu sehen. Aber ja, außerdem sollen sich die Unterhachinger nicht so beschweren. Die haben wenigstens einen super Stürmer, der in Augsburg ausgebildet worden ist.
Ja. Lasst uns nicht zu sehr auf Haching rumhacken. Die hassen uns eh schon.
Ist übrigens das erste Spiel der U23 am 4. März Heimspiel gegen Unterhaching.
Ach, herrlich. Vielleicht doch nochmal hingehen.
Ja. Kannst du machen, weil das nämlich am 3.3. ist das Heimspiel am Freitagabend gegen Leipzig. Somit hast du am Samstag also Zeit, die zweite anzuschauen.
Ja, gern. Ich sag's ja immer wieder, ich hab's tatsächlich erst einmal wirklich ins Rosenau-Stadion geschafft und es war aber so toll, dass ich mir eigentlich fest vorgenommen habe, öfter hinzugehen, aber dann mal. Ja, hat
halt genau irgendwie da, wo Leipzig spielt war. Also passt ja eigentlich.
Ja, eigentlich wäre schon mal wieder Zeit. Naja, wollen wir mal wieder über die Spiele sprechen. Wir haben jetzt mit Bremen so ein bisschen angefangen mit der Aufstellung, aber ich möchte da doch noch ein bisschen aufs Spiel auch eingehen. Jetzt schauen wir uns aber noch mal ein bisschen an, wie das genau gelaufen ist. Das ist ja doch schon ein bisschen her. Und wenn wir dann wieder wissen, wer die Tore gemacht hat, dann erklären wir es euch, wie das mit diesem großartigen Spiel ausgehen konnte. Bis gleich.
meinsportradio.de Go Snooker mit Andreas und Sven. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren auf iTunes oder auf meinsportradio.de. Wild Thing, die Rugby Europe Championship live auf meinsportradio.de. Alle Heimspiele der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rugbyverband und der Wild Rugby Academy verlosen wir dazu dreimal zwei Tickets. Am 11. Februar gegen Rumänien und am 4. März gegen Belgien in Offenbach und am 11. März gegen Spanien in Köln. Du willst die Tickets gewinnen? Dann schreibe uns via Facebook, Twitter oder über meinsportradio.de den Text: Ich will die Tickets für
Deutschland-Rumänien,
Deutschland-Belgien
und ich will die Tickets für Deutschland gegen Spanien
mit dem Hashtag MSR Rugby. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Wir sprechen über das Spiel FCA gegen Werder Bremen. Und ja, der FCA hat gewonnen, was dann am Ende irgendwie ziemlich erstaunlich war. Zumindest sensationell, weil ich habe nicht immer dran geglaubt. Aber ich muss dazu sagen, ich war ein bisschen abgelenkt. Ich konnte nicht ins Stadion gehen, weil ich krank war. Ich habe gleichzeitig noch ein quietschfideles Kind betreut. Also ich habe das Spiel nicht in jeder Sekunde hundertprozentig aufmerksam verfolgen können. Meine Eindrücke sind vielleicht getrübt. Aber ich glaube, mindestens der Stefan und vielleicht auch der Thomas waren im Stadion, oder?
Ja, also ich war im Stadion und ja, bin natürlich sehr freudig dann nach Hause gegangen. Es ist immer schön, wenn so ein wunderschönes Tor dann auch noch in der Nachspielzeit fällt für den FC Augsburg, dass dann auch gleichzeitig der Siegtreffer ist. Also von dahingehend war es natürlich erstmal schön, wieder mal so einen tollen Sieg zu haben. Und ich glaube, das war auch von den letzten, innerhalb der letzten 11 Monate ein Spiel, das mehr als 2 Tore hatte, also 2 Heimspieltore vom FC Augsburg. Und allein das war schon mal wieder ein Grund, ins Stadion zu gehen.
Ja, das weiß ich ja vorher immer nicht, gell?
Ja, so richtig.
Nee, aber ich muss schon sagen, nach dem also für mich immer noch überraschenden Sieg gegen Wolfsburg habe ich jetzt gegen Werder schon gedacht, da könnte was gehen. Aber dass vor allem Raul Bobadilla gleich gar so gut drauf ist, hätte ich jetzt auch vorher nicht gedacht. Stefan, wie ging's dir da?
Ja, also man hat sich natürlich schon so ein bisschen die Sorgen gemacht, weil wir allgemein immer noch so ein bisschen Verletzungsprobleme haben und bei Bobadilla weiß man immer nie, ob es dann doch irgendwie wieder die Wade zwickt oder sonst was. Und in dem Spiel hat er aber wirklich gezeigt, dass er jetzt mal endlich wieder halbwegs da ist, wo er sein will. Hat er danach im Interview auch noch gesagt, dass er trotzdem noch nicht 100% fit ist. Also da ist sogar noch Luft nach oben. Aber super gelaufen, genau.
Ja. Aber dann lass uns doch nochmal genauer anschauen, wie es denn gelaufen ist. Bremen geht durch Gebre Selassie in Führung. Wie habt ihr das gesehen? Wisst ihr das noch? Oder...
Also bitte entschuldigt mich jetzt, aber kann es sein, dass es ein Torwartfehler war, dass er nicht richtig rauskommen ist?
Nee, das war jetzt die Mainz-Spiele, wo er nicht richtig rauskommt.
Ja, ja.
Dann dort auch, aber war es nicht auch bei dem 1-0 für Werder Bremen nicht auch so, dass er ein bisschen aggressiver hätte rauskommen können?
Möglich.
Egal, wenn ich jetzt, kann sein, ich weiß es nicht mehr.
Ja, aber ist ja auch wurscht, weil kurze Zeit später hat der Bobadilla seinen ersten Glanzauftritt mit dem Rücken zum Tor, sich irgendwie um den Gegenspieler rumwickelnd per Hacke, passt zu Jonathan Schmid und ja, dann war schon mal ausgeglichen. Also ich fand's spektakulär gut.
Ja, und erstes Tor Schmid, ist auch mal wichtig, dass der mal in die Spur kommt.
Ja, und natürlich Bobadilla
artistisch.
Naja.
Ich hab's im Stadion gar nicht so richtig gesehen. Ich habe gesehen, dass Bobadilla den Pass weitergespielt hat, aber dass er den hier mit Hacke und mit Rücken zum Tor gespielt hat, ist mir dann erst zu Hause in der Wiederholung, in der Zeitlupe, habe ich das erst gesehen und ja, habe ich ihn nochmal zurückspulen müssen, mir nochmal anschauen müssen, weil sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Ja. Siehst du, beim FCA gibt's halt doch noch. Dank Bobadilla. Also ich fand's super. ja, aber dann ist ein bisschen verflacht, ne? Also war lange Zeit nicht mehr so geil. Ja. So auch die in der zweiten Hälfte hat's ja dann auch irgendwie ja länger gedauert und dann wieder einen von diesen Spielsituationen, über die ich so ungern spreche, gegeben. Ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf, aber ich würde sagen, den kann man schon auch geben, oder?
Auf jeden Fall muss man den geben. Hinteregger und Chor gehen voll auf den Gegner drauf und Chor hat sogar noch Glück, weil er hat davor schon seine fünfte Gelbe gesehen und die gelbe Karte für den Elfmeter kriegt er aber dann Hinteregger.
Ja, und da habe ich mich wirklich gefragt, warum, weil eigentlich, wir wollen uns ja nicht beschweren, ja. Das Spiel wäre durchaus anders ausgegangen. Aber, also da konnte Chor wirklich froh sein, dass sich der Schiri gedacht hat, ach, jetzt kriegt der Hinteregger mal eine, das ist doch auch in Ordnung. Sind ja schon gestraft jetzt gibt's eine gelbe für irgendeinen, die waren zu zweit und dann Elfer ist dann auch noch dritten und ja, gut. Jo. Aber wollen wir nicht zu lange über diesen Elfmeter sprechen? Tun wir viel so oft irgendwie, über Elfmeter sprechen, aber ja. Ja, und dann ging's aber fröhlich weiter, ne?
Ja, und da kommt jetzt wenigstens mal wieder der Verhaag gut ins Spiel, weil er da eben den langen Pass spielen kann und den perfekt auf Kuh setzt, der ihn dann eiskalt verwandelt. Ist natürlich wieder so typisch FCA, dass sie so spät dann erst richtig Wucht nach vorne bekommen. Aber zu dem Zeitpunkt hat man sich dann gedacht, ja, 2-2, eigentlich ein gutes Ergebnis. Hauptsache nicht gegen Bremen verloren und den Abstiegskampf runtergezogen. Da hat sich schon langsam so ein bisschen auf Ende des Spiels konzentriert.
Ja, ich hatte auch so den Eindruck, ach ja, passt schon, 2-2, ja. Gut, Thomas, ging es dir anders? Hast du gesagt, nein, das wird noch.
Also, ich war mit den 2-2 da wirklich sehr zufrieden und es war ja, glaube ich, fast auch dann nichts mehr zum Spielen. Und davor waren ja auch noch zwei Großchancen von Werder Bremen. Also das heißt, die hätten mindestens noch ein 3-1 schießen müssen und als es 2-2 stand, vielleicht sogar noch das 3-2. Deswegen, es war natürlich auch ein bisschen Glück dabei, dass diese 200-prozentigen Chancen von Werder Bremen nicht reingingen. Aber ich sitze ja auf der Gegengeraden, wie ihr wisst, und da sieht man immer ganz toll auch die Auswechselbänke. Und als es 2-2 stand, da ist Stafelidis zurückgerufen worden, dass er sich fürs Einwechseln bereit machen sollte und hat auch schon sein Trikot ausgezogen gehabt und stand schon dran. Die haben also nur noch drauf gewartet, bis eine Möglichkeit war zum Wechseln. Und auf einmal fällt dann hier dieses Tor und es waren eben noch 2 Minuten oder 3 Minuten Nachspielzeit. Und dann hat Baum gesagt, nee, setz dich wieder hin, wir wechseln nicht. Weil ich bin der Meinung, hätte er gewechselt, wäre die Zeit von der Uhr runter gewesen, um noch das dritte Tor zu schießen.
Möglich, ja.
Und deshalb, das hat Baum hat gesehen, wenn er jetzt wechselt, fehlt ihm dann eine Minute an Zeit. Deswegen hat er nicht mehr gewechselt. Und das fand ich irgendwie klasse, dass er gesagt hat, komm, wir spielen noch diese Minute, vielleicht hilft uns die noch, um dieses Tor zu machen. Und er wurde dann damit belohnt. Das finde ich das Erstaunliche. Mhm. Weil er hat bei einem 2-2, was ja auch schon ein Punktgewinn gewesen wäre, ja, wenn du so spät das 2-2 machst, dann hat er nicht gesagt, komm, den Punkt nehme ich mit, sondern ich will die anderen 2 Bonuspunkte auch noch haben. Und das fand ich klasse.
Ja, wobei ich muss sagen, gegen Werder, du kannst nicht sicher sein, dass die nicht nochmal ein paar machen. Also die, von daher,
Ja gut, so wie sie da gespielt haben, da haben sie einen Elfmeter gebraucht, damit sie zwei das Tor hinbekommen und zig hundertprozentige liegen lassen. Strukturell hätte ich gesagt, eigentlich brauchst du den gar nicht beim Elfmeter faulen, der macht ihn eh nicht rein.
Okay, ja.
So schlecht waren die an dem
Tag. Ja, aber ja, sagen wir mal so, ein gesunder Pizarro, wenn er dabei gewesen wäre, der hätte vielleicht noch ein Tor gemacht.
Ja, der war aber nicht da. Und dann kam ja eben dann doch noch der Bobadilla mit seinem super Tor. War ja auch, also sensationell. Also Entschuldigung. Hat er auch wirklich wunderschön gemacht. Ich habe mich dann bloß gefragt, ich habe es nämlich echt nicht mehr mitgekriegt oder ich habe es nicht gesehen oder man hat es im Fernsehen dann nicht gesehen, warum er dann wieder sein Trikot ausziehen musste. Aber ja, er hat die Gelbe dann tatsächlich noch gekriegt, sehe ich hier gerade auf dem Kicker. Ja, ja, war ja klar. Aber
er muss doch immer Opa und Oma zeigen.
Ja, da muss ich jetzt wieder an so einen Tweet denken, was die Frau bei Bobadilla eigentlich immer denkt, wenn sie ihre Schwiegereltern, aber egal. Egal, musste irgendwie wohl sein und, aber wegen mir kann der fünfmal sein Trikot ausziehen, solange er in dem Spiel gegen die Bayern fehlt, wo irgendwie sowieso nichts zu holen ist, mir ist auch wurscht. Habe ich jetzt wieder irgendwas gesagt, was mir wieder zum Nachteil ausgelegt wird? Vergesst es!
Ja.
Bobadilla soll sein T-Shirt bitte anbehalten und, niemals wieder ausziehen. Nur Tore machen ohne T-Shirt ausziehen. Ja. Uiuiuiui. Böse Diskussionen gibt es wieder. Nein. Ja, aber sensationell. Wie war das dann so, nach dem Spiel nach Hause zu fahren? Hat wahrscheinlich beide Doppelgrinsen gehabt, oder?
Ja, das schon. Man hat schon ein paar Schwächepunkte in der Mannschaft gesehen gehabt. Deswegen fand ich es eigentlich auch sehr, sehr, sehr glücklich insgesamt, weil die Mannschaft nicht 100% top gespielt hat, was um drei Tore zu schießen eigentlich.
Ja, ich sehe es auch so. Ich habe ja auch gesagt, man geht wirklich komplett freudig aus dem Stadion raus und im Nachhinein, wenn man es dann wirklich betrachtet, wie die Tore entstanden sind, was die anderen noch für Chancen hatten, was alles so passiert ist, dann ja, wo viel Licht ist, ist auch dann viel Schatten. Und das war leider da auch so. Aber mein Vater ist ja auch immer bei mir im Stadion, der hatte glasige Augen. Also der hat wirklich zu mir gesagt, das letzte Mal, als er emotional so im Stadion war, das war, als wir aufgestiegen sind in die zweite Liga. Also er war einfach fix und fertig, weil diese Tore waren auch so schön, hat er gemeint. Er hat es so toll gesehen und ja, das hat mich am meisten gefreut. Also mich freuen so Kleinigkeiten, dass sich Leute so freuen über den Sieg von FCA.
Ja, oh, herrlich. Oh. Ja, und dann, also ich muss ja sagen, wenn man dann nach dem Spieltag die Tabelle angeschaut hat, da war schon ein bisschen, ja, also mir wurde wenig schwindelig. Man Platz 10 oder so war man, gell?
Irgendwie so.
Das war mir ein bisschen zu viel. Von daher, ich bin jetzt, also wir müssen jetzt gleich noch über das Spiel in Mainz reden. Jetzt nicht, dass ich mir gewünscht habe, dass wir verlieren, aber es ist jetzt schon wieder eher okay, weil um Gottes Willen, stellt euch vor, wir machen jetzt plötzlich nochmal irgendwie irgendwelche Dinge, die uns in Tabellenregionen bringen, wo wir uns eigentlich nicht wohlfühlen, weil die Leute dann Sachen von uns erwarten. Also, aber ich bin da, glaube ich, immer selber viel zu bescheiden. Keine Ahnung. Ja. Lass uns mal über das Mainz-Spiel sprechen, oder? Bevor wir hier noch uns viel zu sehr freuen über dieses. Wir müssen ja jetzt wieder in die Spur kommen. Das geht ja nicht. Wir können ja nicht immer in der Vergangenheit schwelgen. Oder?
Ja.
Okay. Wir kommen gleich wieder und dann die harte Realität holt uns ein. Bis gleich.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk, und wir sprechen über das Spiel des FCA in Mainz am letzten Freitagabend. Freitagabendpartien sind irgendwie für mich ein bisschen schwierig. So zum Ende hin wird's dann ermüdend. Aber ja, wir haben jetzt mehrere irgendwie jetzt. Liegt vielleicht auch daran, dass wir in diesem Wettbewerb, der letzte Woche unter der Woche stattgefunden hat, nicht mehr ganz so viel mitgemacht haben. Aber über den müssen wir jetzt zum Glück nicht sprechen, sonst wird ja die Sendung Sendezeit gar nicht ausreichen. Sprechen wir also über Mainz. Thomas, wie hat's dir denn gefallen?
Jetzt eigentlich, muss ich es ehrlich sagen, weniger gut. Da hat vieles nicht gepasst. Ich finde, durch diese 2 Siege, die wir davor geholt haben, war die Stimmung schon wieder zu gut. So dass der ein oder andere Spieler gedacht hat, naja, das wird ein Selbstläufer, ja, das kriegen wir auch hin. Dabei hat man vergessen, dass die 2 Spiele davor ja auch jetzt nicht unbedingt durch spielerische Überzeugungen gewonnen worden sind, sondern da war auch ein bisschen Glück dabei. Und wenn eben 2-3 Spieler beim FC Augsburg nicht 100% bringen, dann wird der FC Augsburg gegen keinen Verein in der Bundesliga gewinnen. Und Marvin Hitz hatte einen schlechten Tag. Und das ist aber für mich auch völlig in Ordnung, weil einer, der die ganze Saison über wirklich gut spielt, der kann auch ruhig mal an einem oder 2 Spieltagen einen schlechten Tag haben. Und wenn er dann noch nur 2 Fehler macht, die jeweils zum Gegentor führen und wir verlieren dann 2-0, dann ist mir das auch noch lieber, als wenn er in 2 Spielen hintereinander jeweils einen Fehler macht und wir verlieren dann 2 Spiele. Deswegen, jede Mannschaft in der Bundesliga hat mal so ein Spiel, wo sie nicht vollkommen bei der Sache sind und deshalb verlieren. Und jetzt hat es uns halt in Mainz erwischt. Aber wo anders hätte es denn sonst passieren sollen? In Mainz holen wir halt mal nichts. Ja, das geht nicht. In Mainz gewinnen ist für einen Augsburger scheinbar unmöglich.
Ja, das habe ich allerdings auch befürchtet. Also ich war auch nicht besonders optimistisch vor dem Spiel und lief dann halt auch irgendwie von der ganzen Dramaturgie her nicht so, dass ich gesagt hätte, oh, das hätten wir aber eigentlich irgendwie gewinnen müssen. Stefan, hattest du andere Ansichten oder hast du gesagt, jetzt müssen wir endlich mal die Mainzer?
Ja, ich glaube eher andersrum. Die Mainzer waren gerade so im Tief und waren dann so drauf, ja, jetzt müssen wir endlich mal ein Spiel gewinnen.
Da kamen die Augsburger gerade recht.
Die Augsburger genau noch recht, genau.
Ja, und wir haben es ihnen dann aber auch echt leicht gemacht. Also das 1-0 war ja faul irgendwie bei uns in der Hälfte und der Gräfe wollte schon abpfeifen und gelb geben und dann sieht er aber, ach ja, nee, sieht eigentlich ganz gut aus, lässt einen Vorteil laufen. In dem Moment war mir klar, der ist drin. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe gesehen, der ja drin läuft. Aber Hitz sah ein bisschen seltsam aus, oder?
Ja, da hat er sich ein bisschen verschätzt und ist stehen geblieben. Und wenn er durchläuft, dann faustet er den Ball weg oder hält ihn und ist alles vorbei. Und hat er halt einen kleinen Fehler gemacht. Ist aber natürlich so, wenn der Torwart den Fehler machen muss, haben die Leute vor ihm halt auch Fehler gemacht. Deswegen.
Also im Eishockey ist es ja so, da wechselt man ja ab und zu mal den Torwart aus, wenn man schon weiß, ja, der ist jetzt nicht so gut drauf und ich gebe dem anderen auch mal eine Chance. Sowas ist ja im Fußball total untypisch. Man macht sowas nicht. Das hat auch seine Gründe. Aber im Eishockey, da gibt es dann die Berechtigung. Und das wäre jetzt so ein Spiel gewesen, um mal auch andere dran zu lassen. Und mal zu schauen, wie spielen denn andere und gibt den anderen mal eine Pause. Und nochmal ganz zu Anfang haben wir über den Framberger geredet. Das wäre jetzt so eine Chance gewesen für so einen Framberger, da sich mal wieder zu beweisen.
Tja, dazu kam es nicht, aber du nimmst mir gleich was vorweg, was ich nachher eh noch ansprechen wollte unbedingt, von wegen Torwart auswechseln, denn es gab ja dann in der zweiten Halbzeit diesen Elfmeter, den Hitz, glaube ich, relativ offensichtlich verursacht hat. Oder wollen wir über den auch noch diskutieren, dass der nicht gerechtfertigt war?
Der war gerechtfertigt, solange Hitz es nicht schafft, die Finger an den scheiß Ball zu bekommen. Weil sobald er den Ball erreicht, hat er beigespielt und darf ihn dann umreißen. Hm. Und deswegen, aber das andere ist halt dann auch wieder komplett gepennt von allen anderen, weil es war ein Einwurf und natürlich ist das, sind die anderen zu weit vorne in der eigenen Hälfte.
11 Meter weiter vorne, als der Ball rausging und keiner hat sie aufgeregt.
Ja, und da ist halt dann auch einfach die Körpersprache von den Spielern, da waren die Schultern wieder unten und Konzentration nicht da und weil ein Daniel Bayer, der dann voller Feuer ist, der geht dann halt einfach hin und stellt sich vor den, der gerade den Einwurf machen will und verzögert das alles, bis sich alle hintenrum aufgestellt haben. Mhm. Und dann passiert das, musst du gar nicht den Spieler vorm Strafraum faulen und ist halt so passiert.
Ja. Also, die waren alle nicht so auf der Höhe.
Gepasst.
Ja.
Genau.
Ja. Nee, aber was mich dann ernsthaft beschäftigt hat, war, jetzt hat Hitz einen Elfer verursacht und ist offensichtlich ja länger dann verletzt liegen geblieben, wurde am Kopf getroffen. Da habe ich nicht verstanden, warum er nicht gewechselt hat. Weil ganz ehrlich, wenn ein Torwart es am Kopf erwischt hat, ja, dann stellst du den noch nicht ins Tor und wartest ab, ob der einen Elfer abhält. Also, okay, klar, also Lute war nicht aufgewärmt und sonst was, aber...
Doch.
Ja, eben, der hat sich Lute, ja dann warm gelaufen, ne?
Ja, aber Lute stand schon dran zur Einwechslung.
Ja, eben, also deswegen, da habe ich mich schon gefragt, warum er ihn... Weil ich vermute, Hitz hat dann gesagt, es geht noch. Also hat man ja dann auch in den Bildern gesehen. Und also das fand ich persönlich, weil gerade Kopfverletzungen werden mir oft viel zu sehr auf die leichte Schulter genommen im Fußball.
Ja.
Also da hätte mir ein Wechsel deutlich besser gefallen, muss ich sagen. Weiß man denn irgendwas, ob es ihm gut geht, dem guten Marvin?
Also er muss jetzt einzeln trainieren, gerade.
Aha.
Also trainiert separat von der Mannschaft. Mhm. Keine Ahnung. Kann sein, dass es dann schon Gehirnerschütterung dabei war oder so. Aber es wäre jetzt natürlich nicht so bis zum Freitag, dass er dann wahrscheinlich schon fit ist. Aber ja, genau, wegen Gehirnerschütterungen muss man eigentlich schon deutlich vorsichtiger sein. Andere Sportarten, wie jetzt zum Beispiel American Football oder so, nehmen das dann schon deutlich ernster und da darfst du dann gar nicht mehr weiterspielen.
Ja, aber das Thema gibt's ja immer wieder. Und ja, da hat man dann wieder mal so eine Situation, wo man sich dann doch irgendwie an den Kopf langt und sagt, muss das sein? Aber gut, er scheint ja noch auf allen Beinen zu sein, die er hat. Und ja, ging halt dann am Ende nicht so gut aus. Also mich hat's ja dann auch nicht gewundert, dass der Elfer dann drin war.
Da wird's übrigens auch mal wieder an der Zeit, dass Marvin Hitz einen Elfmeter hält, finde ich.
Nee, das ist nicht seins.
Ja.
Also, da eben, hat man also immer irgendwie ein schlechtes Gefühl. Man hat nie das Gefühl, oh, jetzt kommt mal einer, der holt er jetzt raus. Nee, kannst du abwinken, der geht immer rein dann bei Marvin.
Ja, da hätte er jetzt einfach stehen bleiben müssen bei dem. Da hat es
ja. Hätte einfach, gibt's leider da, glaube ich, nicht. Also ich war selbst bei einem Tor gestanden, du musst dich in eine Ecke werfen, weil ansonsten kommst du nie an den Ball ran, wenn der platziert geschossen ist. Wenn du erst reagierst, wenn der schießt, das geht nicht.
Ja, genau.
Ja, aber das ist ja immer das Gleiche. Du musst ja irgendwie Aktionismus vortäuschen, weil er einfach stehen bleiben und der geht rechts oder links rein, dann siehst du doof aus. Aber wenn er ihn halt in die Mitte setzt und dir genau in die Arme spielt, dann bist halt der Held.
Aber ja, der Hitz muss einfach aktiver gegen den Elfmeterpunkt vorgehen, dann hat er die Chance.
Eben. Aber das ist ja dann auch wieder nicht recht.
Ja, anscheinend.
Er muss sich jetzt wirklich nicht mit jedem Greenkeeper anlegen. Also außerdem ist er da wahrscheinlich dann wirklich nicht mehr drauf gekommen, der arme Kerl mit seinem Kopf. Ach. Naja. Nee, aber war halt auch irgendwie dann... Da war es dann halt gelaufen, oder? Habt ihr noch irgendwelche Hoffnungen gesehen? Also ich fand dann auch, dann gab es noch dieses gelbe Kartenfestival, wo dann irgendwie Hinteregger und Hoelu gleich, ja, ich dann auch irgendwie getwittert, dass das mit den gelbe Karten holen mal aufhören und lieber Fußball spielen sollen, weil es sah dann halt auch einfach nach Frust aus, was irgendwie jetzt auch nicht so schick ist. Ja. Oder war das gerechtfertigte Härte?
Also was mir bei den letzten Spielen aufgefallen ist, ist, dass wir auch wenig offensive Kräfte noch auf der Bank haben, die dann mal vorne einen zweiten Stürmer mitspielen können. Ist natürlich bedingt durch die Verletzungen, aber ich weiß zum Beispiel noch ganz genau, weil ich sehr überrascht war bei dem Werder Bremen-Spiel. Da war Teigl und Usami waren die einzigen, wo man sagen konnte, jawohl, das sind Offensivkräfte. Der Rest war alles mit Defensivleuten drinnen. Und mir fehlt da zum Beispiel ein Julian Günther Schmid oder ein anderer Spieler aus dem Nachwuchsbereich, der Kevin Danzo zum Beispiel, den man damit mal auf die Bank setzt, als wirklich als Brecher nochmal hier einen zweiten Stürmer zu bringen, wenn man hinten ist. Man hat ja nur jemand für die Außenbahnen, weil natürlich Finn Burgason verletzt ist und andere zentrale Spieler verliehen sind an andere Clubs, aber da verstehe ich nicht, warum er dann nicht mal noch einen zweiten Stürmer auf die Ersatzbank stellt oder sitzt.
Ja, gut, ja. Hat er halt gemeint mit Altin Top-Titel und Usami hat er genügend, aber das ist halt das andere, jetzt Bombardier in dem einen Spiel dann gut und dann, wenn jetzt Kuh schon nicht mehr vorne mit dabei ist, dann ist es schon wieder so problematisch, dass sich alles zu sehr auf ihn konzentriert. Ja. Und der zu leicht dann aus dem Spiel genommen wird und da muss man jetzt dann auch schauen, ob Leitner oder Usami vielleicht mal langsam reinkommen, dass man da wieder einen offensiven Spieler reinbringt. Ja. Das einzige Gute daran war, dass dann Rieder seinen Platz da in der Mannschaft bekommen hat, weil Kuh verletzt und Chor gesperrt und Katscher im letzten Spiel gegen Bremen ja katastrophal.
Was ist mit Leitner? Warum hat Leitner nicht spielen dürfen?
Ja, da sagt Baum, der ist noch nicht nah genug dran. Von der Leistung her. Der muss noch trainieren. Weil da hat man wieder einen Spieler geholt, der hat halt nur 2 Spiele in Rom gemacht.
13 Minuten.
Doch, 13 Minuten. Kann man sich da sich mit dem Trainer verkracht. Mal. Tja. Das war halt Wundertütengriff. Und da hast du halt manchmal auch ein bisschen daneben. Ja, mal schauen.
Ja,
das ist seine letzte Chance und ansonsten hat er es halt nicht verdient.
Eben. Ja, aber war ja trotzdem der Hammer-Transfer. Also der einzige überhaupt in der Transferperiode. Also dass der FCA mal der Verein mit dem Hammer-Transfer ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut. Schauen wir mal, was kommt. Also ich glaube auch, der muss halt einfach mal ein bisschen mittrainieren und dann müssen wir jetzt einfach schauen. Vielleicht nach hinten raus nochmal. Aber lass uns doch nochmal hier aufs letzte Spiel, aufs nächste Spiel zu sprechen kommen, denn da steht ein sehr großes ins Haus. Ihr müsst mir das jetzt mit diesem 50.000. Tor nochmal erklären und vor allem mir erklären, warum genau Marvin Hitz das Tor machen wird.
Ach so, ich dachte, wir sollen jetzt erklären über das 50.000. Tor. Also das ist das Tor, das nach dem 49.999.
Nee, also so genau habe ich in Mathe dann schon aufgepasst, aber vielleicht hat der ein oder andere ja nicht mitbekommen, warum man unbedingt zuschauen muss am Freitag, obwohl halt bloß wieder die Augsburger spielen gegen Leverkusen.
Ja, weil Augsburger mal wieder Geschichte schreiben werden.
Genau. Also das 50.000. Bundesliga-Tor hängt in der Luft. Wenn Tore in der Luft hängen, muss man dazu sagen, dass bei der Begegnung Augsburg-Leverkusen gerne auch spektakuläre Tore von Torhütern in der Luft hängen. Also das ist auf jeden Fall ein Grund, da reinzuschauen und gucken wir mal, welcher von beiden ihn jetzt über die Linie befördert.
Ich glaube, die schlechteste Quote ist es, wenn man auf Chicharito setzt. Dann ist es, glaube ich, kriegt man gar nicht so viel für seinen Einsatz.
Aha. Ja, aber dann ist man ja auch irgendwie langweilig.
Genau.
Nee. Das wird ein ganz, ganz tolles Spiel. Wir haben jetzt leider nicht mehr ganz so viel Zeit. Von daher sage ich jetzt einfach mal, jetzt müssen wir einfach mal tippen. Ich möchte, wie geht Spiel aus und wer macht das 50.000. Tor? Thomas,
Haus also raus. Das 50.000. Tor macht Halil Altintop. Und wir gewinnen 1-0.
Okay. Stefan.
Ich tippe auf ein weiteres 2-3. Nein, 3-2. 3-2 für uns. Und das 50.000. Tor macht Paul Verhaag Elfmeter.
Oh. Zu Ehren von der Christelle. Okay, okay. Ja, ist auch ein schöner Tipp. Schöner Tipp. Nee, ich glaube, das wird ein 2-1 und das 50.000. Tor macht Daniel Bayer.
Oh. Per Freistoß direkt.
Ja, das ist sowieso seine Quote. 50.000 Spiele einfach.
Genau, genau. Also, ihr dürft uns dran messen, liebe Zuhörer. Ihr dürft uns natürlich auch eure Tipps mitteilen. Ihr dürft uns auch immer gern bewerten auf iTunes, natürlich gern mit 5 Sternen, das freut uns am allermeisten. Und wenn ihr uns direkt mitteilen wollt, was wir Falsches gesagt haben, dann macht das, glaube ich, am besten über Twitter. Stefan, wie findet man dich da?
Unter @Obster.
Thomas, dich?
Unter @T-Glenk, G-L-E-N-K und davor ein T wie Thomas.
Alles klar. Mich findet ihr unter @Cristaldo1907, die Zirbelnuss unter @MSR-Zirbelnuss und natürlich auch auf unserer Facebook-Seite, die genauso heißt wie die Sendung, nämlich auf die Zirbelnuss der FCA-Talk. Und ja, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal, wenn wir schlauer sind, wer das 50.000. Bundesliga-Tor geschossen hat. Und bis dahin, rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg, macht's gut und tschüss.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.